Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Hilfe oder Überwachung zur Corona-Warn-App. Ein Interview mit Katja Henschlau von der Verbraucherzentrale Sachsen. Reisen, aber sicher, neue Routinen sind gefragt. Wegen Corona, der Klimaschutz im Luftverkehr steht auf der Kippe. Ein Gespräch mit Lambert Schneider vom Öko-Institut. TÜV geprüft. Deutsche Gründlichkeit soll Türkei-Urlauber beruhigen. Der BUND beschreibt die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gewässerhaushalt. Und im Verbrauchertipp geht es um Müsli. Fertigmischungen enthalten oft viel Zucker. Morgen soll es soweit sein. Die deutsche Corona-Warn-App ist verfügbar. Seit einem Vierteljahr leben wir nun mit der Pandemie. Wir wissen, dass infizierte Menschen 3 Tage, bevor sie erste Covid-19-Symptome spüren, andere anstecken können. Wer sich daraufhin testen lässt, wartet weitere 2 Tage auf das Ergebnis. Insgesamt vergeht also eine knappe Woche, bis Betroffene wissen, dass sie sich isolieren sollten. Die seit Wochen erwartete Corona-Tracing-App soll die Rückverfolgung von Infektionswegen erleichtern. Dr. Katja Henschler ist bei der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig zuständig für Digitales. Ich fragte sie heute Vormittag, wie funktioniert die Corona-App?
Ja, jeder, der sich diese App herunterlädt, bekommt in der App alle paar Minuten eine neue ID, eine Identifikationsnummer. Und die Nutzer dieser App oder deren Apps unterhalten sich dann und die IDs werden permanent ausgetauscht. Und wenn nun jemand Corona-positiv getestet wird, dann werden rückwirkend all diejenigen, die ihm in den letzten 14 Tagen mit einem sehr nahen Abstand begegnet sind, informiert, dass sie jemandem eben mit einer Corona-Infektion begegnet sind. Und diese Menschen können sich daraufhin einem Test unterziehen. Die App nutzt Bluetooth für diese Kommunikation, also eine Funktechnologie, über die jedes moderne Smartphone verfügt.
Wer braucht diese App?
Brauchen tut diese App im Grunde jeder. Sie dient ein Stück weit dem Eigenschutz, indem man weiß, man kann sich jetzt einem Test unterziehen und weiß auch frühzeitig Bescheid, kann damit weitere Begegnungen mit Verwandten, Bekannten vermeiden. Und ansonsten dient sie natürlich vor allem dazu zu verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet in Deutschland.
Wo bekommt man sie?
Die App ist erhältlich in den App Stores, also wer das Google-Betriebssystem Android hat, der bekommt sie im sogenannten Play Store zum Download und die Apple-Nutzer bekommen sie in ihrem Apple Store als kostenlose App in beiden Fällen.
Wie viele Menschen müssen sich nun entschließen, diese App anzuwenden, damit sie allen hilft?
Darüber waren in der Vergangenheit unterschiedliche Zahlen im Umlauf. Manche sprachen von 60-70%. Jetzt sagt man eher, dass schon 30% Nutzer sehr viel helfen würden, um ja eben diesen Baustein zu nutzen, die Pandemie weiter einzudämmen. Also am Ende ist natürlich jeder, der die App nutzt, auch ein Helfer im Ganzen. Wirklich eine deutliche Ausbreitung wird wohl eher erst ab 30% verhindert werden.
Wo wird diese App gelten? Auch in den Nachbarländern, in die wir ja jetzt demnächst oder auch ab heute wieder reisen dürfen?
Die App gilt erstmal nur in Deutschland. Sie ist vom deutschen Staat und den deutschen Entwicklern mit den beiden Betriebssystembetreibern Google und Apple ausgehandelt und eine entsprechende Schnittstelle gebaut worden. Es ist aber aktuell in Arbeit, dass in den umliegenden oder in unseren Nachbarstaaten innerhalb der EU eben die App einheitlich gelten soll, beziehungsweise dass die Schnittstellen miteinander kommunizieren können, sodass ich also bei einer Grenzüberschreitung unsere App auch im anderen Land weiter nutzen kann oder sie dort einfach genauso funktioniert. Das ist aber im Moment noch nicht umgesetzt.
Wenn jetzt festgestellt wird, ich hatte einen Kontakt, der möglicherweise problematisch ist, wer zahlt dann den fälligen Corona-Test?
Wir gehen davon aus, dass man sich dann ganz normal zum Arzt begeben kann und sagen kann, hier, ich habe diese Information von meiner App erhalten und möchte jetzt einen Test. Aber auch das ist noch nicht 100%ig bestätigt.
Es gab und gibt ja Datenschutzbedenken, zu Recht?
Ja, teilweise zu Recht, muss man sagen. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat gerade am Wochenende nochmal betont, dass die App ja, sehr datenschutzfreundlich ausgestaltet ist. Das bestätigen wir erstmal so, denn sie ist wirklich vollkommen anonym. Sie erfasst keinerlei Standortdaten, was auch nicht jedem Nutzer bewusst ist. Also die App weiß nicht, wann ich mich wo bewege. Das kennt sie alles nicht. Allerdings, ja, läuft sie schlussendlich über eine Schnittstelle von Google und von Apple. Und hier muss man auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass die App an dieser Stelle hundertprozentig sicher ist. Ansonsten ist sie natürlich relativ schnell gebaut worden und man wird sehen, ob in der Zukunft sich Sicherheitslücken auftun. Wir hoffen und denken, dass die Softwareentwickler hier ganz schnell dabei sind und jederzeit auch die Sicherheit wieder überprüfen, die jetzt erstmal gegeben ist.
Die deutsche Corona-App kommt. Das waren Einschätzungen von Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen. Fliegen mit Abstand? Ferienflüge sind wieder möglich, aber wie sieht das in der Praxis aus? Die UN-Luftfahrtorganisation ICAO empfiehlt einen Meter Abstand zwischen den Passagieren an Bord. Das Bundesverkehrsministerium hält davon nichts. Und das ist nur eine von etlichen Fragen, die beim neuen Reisen noch offen sind. Kai Küstner mit Einzelheiten.
Ist die Frage nach dem Wohin erst geklärt, stellt sich den Reiselustigen sogleich die nächste. Die nach dem Wie nämlich. Bahn, Bus, Flugzeug oder doch lieber mit dem eigenen Auto, um zu vermeiden, in einem komplett ausgebuchten Flieger zu sitzen etwa.
Wenn man direkt nebeneinander sitzt, in einer engen Kabine und jemand dann hustet, dann ist es einfach nicht zu vermeiden, dass man sich infiziert. Und deswegen finde ich, es muss mindestens der Mittelsitz freigelassen werden,
erklärt der CDU-Abgeordnete im EU-Parlament Peter Liese, der gleichzeitig Arzt ist. Liese beklagt, die Fluglinien würden die Leitlinien der zuständigen EU-Agenturen nicht umsetzen. Die empfehlen genau das, wenn möglich einen Sitz pro Reihe freizulassen. Nicht nötig findet man nicht nur bei der Lufthansa. Auch TUI-Fleischsprecher Arge Dünnhaupt sagt, die Luft im Flieger sei so sauber wie in einem Operationssaal.
Die Luftzirkulation geht von oben nach unten in der Kabine und dann wird das Ganze zusätzlich nochmal über die Filter geleitet im Flugzeug. Das sind Hochleistungsfilter und innerhalb von 2 Minuten ist die gesamte Luft einmal ausgetauscht und gereinigt.
Zusätzlich gäbe es ja auch noch die Maskenpflicht an Bord. Die gilt für alle Flüge und zwar sowohl für die Passagiere als auch fürs Personal. Halte sich jemand nicht daran, werde zwischengelandet und der Regelbrecher aus der Maschine geleitet. TUI Fly lehnt wie viele andere Airlines die strenge Auslegung der Abstandsregeln im Flieger auch aus wirtschaftlichen Gründen ab.
Also wenn man es jetzt in einer Milchrädchenrechnung umrechnen würde, dann würde das heißen, dass wir die Ticketpreise um 20-30% erhöhen würden, wenn man jetzt rein auf die freien Sitze dort entsprechend eingehen würde.
Während die Fluglinien ächzen, starrt ein Busunternehmen wie Wörlitz Tourist in den finanziellen Abgrund. Sämtliche Fahrten der letzten 3 Monate habe er stornieren, 32.000 Reisenden absagen müssen, erzählt Geschäftsführer Ulrich Bastek. Jetzt fährt er wieder erste Touren. Dort, wo die Regularien das zulassen, auch ohne Mindestabstand.
Es ist jetzt schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Und wenn wir jetzt nicht irgendwo in Normalität zurückfinden, dann überleben die meisten Firmen in der Branche nicht mehr.
Auf Gleichberechtigung pocht der Busunternehmer. Schließlich würden die Passagiere ja im Flieger und in der Bahn auch dicht an dicht sitzen dürfen.
Ein voller Bus, eine lange Reise, ich würde es nicht machen.
So lautet die ganz persönliche Reisewarnung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Nun kommt das derzeit zwar selten vor, kann einem mit etwas Pech aber passieren, dass man auch in einem Zug der Deutschen Bahn einen Sitznachbarn direkt neben sich hat und eben nicht in 1,50 Meter Entfernung.
Und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen.
Auch mit regelmäßigen Durchsagen wie diesen auf Bahnhöfen wird versucht, alle Reisenden gleichmäßig im Zug zu verteilen. Maskenpflicht gilt ohnehin auf allen Fahrten. In der Bahn-App erscheint ein roter Warnhinweis, sobald ein Zug bereits zur Hälfte ausgebucht ist.
Die Bahn hat bisher das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Die haben das Angebot nicht ausgedünnt. Viele Züge waren unterbesetzt, sind mit hohem Verlust gefahren worden. Es wurden auch nie alle Plätze besetzt. Somit, also im Herbst kann das anders sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt, bis jetzt war das Bahnreisen sicherer.
Lobt der Bundestag Abgeordnete Lauterbach. Doch in vollen Zügen genießen das Bahnfahren in Corona-Zeiten wohl nur die wenigsten. Egal für welches Fortbewegungsmittel man sich also entscheidet, ein Reiserestrisiko lässt sich wohl kaum vermeiden.
Neue Reiseroutinen kommen auf uns zu, damit das Unterwegssein möglichst sicher ist. Erste Flugurlauber sind heute wieder gestartet, aber die Corona-Pandemie hat die internationale Luftfahrt in eine große Krise gestürzt. In Montreal beraten Mitglieder der internationalen Zivilluftfahrtorganisation seit voriger Woche deshalb über Lockerungen der Klimaschutzauflagen. Wegen des Geschäftseinbruchs in diesem Jahr wollen sie den Bezugszeitraum ändern, auf dessen Grundlage die Menge der Kompensationen berechnet werden sollen. Damit stehe der Klimaschutz im Flugverkehr auf der Kippe, heißt es in einem Report, den Dr. Lambert Schneider vom Öko-Institut verfasst hat. Heute Vormittag fragte ich ihn, warum er den Klimaschutz in Gefahr sieht.
Es gibt ein neues Abkommen, dieses Abkommen CORSIA. Und darunter müssen bis 2035 die Airlines ja ihre Emissionen kompensieren. Einen Teil ihrer Emissionen, genauer gesagt. Und mit den Beschlüssen, die jetzt aufgrund der Corona-Krise getroffen werden sollen, müssten sie nur noch halb so viel Klimaschutz in etwa machen.
Ja, der Einbruch beim Flugverkehr, Sie haben ihn gerade angesprochen, im vergangenen Vierteljahr hat die Emissionen ja insgesamt gesenkt, weil kaum ein Flugzeug flog. Und die Fluglinien befürchten nun, künftige Referenzwerte würden ihnen mehr Kompensation in Form von Emissionszertifikaten abverlangen als geplant, also alles teurer machen. Warum stimmt das Ihrer Ansicht nach nicht?
Ja, wir haben uns das genauer angeschaut und nachgerechnet. Im Prinzip müssen die Airlines gar nicht mehr machen, wenn die Regeln so bleiben, wie sie jetzt sind. Das liegt daran, dass sozusagen nicht nur in 2020 weniger Emissionen da sein werden, sondern auch in den ganzen nächsten Jahren. Und wir haben einfach die Zahlen der Airline-Industrie genommen und genau nachgerechnet und gefunden, dass ohne eine Änderung die Airlines etwa gleich viel Klimaschutz machen müssten. Sie haben aber behauptet, sie würden dadurch viel stärker belastet werden.
Steht dieser Konflikt jetzt auch bei der Konferenz der UN-Luftfahrtorganisation in Montreal zur Debatte?
Ja, ganz genau. Die Airline hat dort vorgeschlagen, eben die Regeln zu ändern, zu verwässern. Und leider sieht es relativ schlecht aus. Viele Staaten haben bereits Zustimmung zu dieser Regeländerung signalisiert. Und ich finde es wirklich traurig, dass jetzt ein Klimaschutzinstrument, das ohnehin schon relativ schwach in seiner ganzen Ausprägung war, jetzt in seiner Wirkung nochmal halbiert wird und der Klimaschutz um Jahre verzögert wird im Luftverkehr.
Welche Position nimmt die EU bei dieser Angelegenheit ein?
Ja, die EU ist da leider auch eingeknickt. Sie sagt ja immer, wir sind für Klimaschutz, insbesondere auch im Luftverkehr. Aber an dieser Stelle haben sich wohl die Verkehrsministerien gegenüber den Umweltministerien durchgesetzt und die EU wird vermutlich, so hört man aus Verhandlerkreisen bis auf Schweden, dem Vorschlag der Luftfahrtindustrie zustimmen.
Was sollte die EU denn tun?
Insgesamt wäre es jetzt wichtig, die EU-Klimapolitik zum Luftverkehr zu stärken. Der Flugverkehr wird ja immer noch erheblich subventioniert. Es gibt auf internationale Flüge keine Mehrwertsteuer. Es gibt keine Steuer auf den Brennstoff im Vergleich zum Zugverkehr oder zum Autoverkehr. Und es wäre eigentlich jetzt an der Zeit, eine Kerosinsteuer für Flugverkehr einzuführen und sozusagen da ein Level Playing Field, also die gleichen Voraussetzungen für verschiedene Verkehrsträger zu schaffen.
Sehen Sie, dass sich das verwirklichen könnte?
Es gab einen Vorschlag tatsächlich, eine Kerosinsteuer einzuführen. Ob es jetzt dafür Mehrheiten gibt, das muss gesehen werden. Es gibt einzelne Staaten, die das unterstützen. Wir würden das sehr begrüßen, wenn das kommen würde.
Das war Lambert Schneider vom Öko-Institut zu möglichen Lockerungen des Klimaschutzes bei der Luftfahrt. Die Türkei braucht ausländische Urlauber, aber damit die jetzt kommen, muss sie ihr Vertrauen gewinnen. Darum hat das Tourismusministerium in Ankara Kriterien für Hotels festgelegt. Die neuen Anforderungen sollen Gäste und Personal vor dem Coronavirus schützen, mit TÜV-Zertifikat. Karin Sens berichtet.
Auf den Aufzug im Wyndham Grand Istanbul Europe muss man in diesen Tagen nicht lange warten. Dabei ist das 5-Sterne-Hotel mit seinen 300 Zimmern nach eigenen Angaben immerhin zu 40% ausgebucht. Aber Murat Akin beispielsweise meidet den Aufzug und auch seine Spieler. Er ist Sportdirektor einer Istanbuler Profifußballmannschaft. Soweit wir das sehen, werden die Vorschriften eingehalten. Das Personal trägt auch Masken. Nur wir benutzen den Fahrstuhl nicht. Daraufhin haben sie uns gezeigt, wie wir sonst hoch und runter kommen. Solche Maßnahmen beruhigen uns, also kein Problem, wir sind zufrieden. Im Aufzug sind drei Aufkleber am Boden, um genau zu zeigen, wo jeder, der ihn doch nutzt, stehen soll, um Abstand zu halten. Es geht hoch in den 10. Stock. Eine Mitarbeiterin des TÜV Süd nimmt sich mit Hotelmanager Serchan Korkusus eines der Apartments vor. Mit dem Klemmbrett aufgestützt auf der Hüfte geht die TÜV-Mitarbeiterin ihre Checkliste durch. Grundsätzlich sei alles in Ordnung, meint sie und fragt nach dem Einweggeschirr. Früher habe man Glas und Porzellan benutzt, erklärt Korkusus, jetzt Plastik. Und es werde sichergestellt, dass nach der Desinfektion des Zimmers nichts mehr angefasst wird. Er zeigt auf ein Siegel am Kühlschrank. Der Manager hat sein Hotel gut vorbereitet. Unten im Restaurant demonstriert der Kellner Serafettin Kurubacak, wie das Besteck in einer kleinen Tüte verpackt ist. Dann zeigt er auf eine Reihe kleiner Tütchen auf dem Tisch. Salz und alles andere ist in kleinen Portionen abgepackt. 300.000 Euro hat das Hotel in die ganzen Corona-Maßnahmen investiert. Es hat sich gelohnt, meint Manager Korkusus. Bis jetzt gab es keinen Infektionsfall. Außerdem würden Gäste nach dem Zertifikat fragen. Und ein Zertifikat des deutschen TÜV, der in der Türkei für Gründlichkeit steht, macht sich da besonders gut.
Soweit Karin Sens aus der Türkei. Dürren und Starkregen sind in Mitteleuropa längst keine Seltenheit mehr. Und das hat fatale Folgen für Mensch und Natur. Hinzu kommt, dass unsere Gewässer bereits vorbelastet sind. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, fordert heute einen Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft und sofortiges Handeln. Mehr dazu von Dieter Nürnberger.
Das Grundwasser in Deutschland wird wärmer und auch weniger. Das ist die Hauptbotschaft des heute veröffentlichten Gewässerpapiers des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Es fußt auf vielen offiziellen Einschätzungen, etwa Antworten der Bundesregierung auf Parlamentsanfragen. Hinzu kommen Studien beispielsweise des Umweltbundesamtes, des Bundesverkehrsministeriums oder auch regionaler Behörden. Demnach seien die Folgen der Erderwärmung in Bezug auf Flüsse, Binnengewässer und das Grundwasser hierzulande längst spürbar, sagt Olaf Band, der Vorsitzende des BUND.
Schon jetzt, kurz vor Sommeranfang, haben wir niedrigste Wasserstände in Flüssen. Es kommt zu einzelnen Einschränkungen bei der Wasserentnahme, aber auch bei der Trinkwasserversorgung wird schon aufgerufen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass seit 30 Jahren in Deutschland die Grundwasserspiegel kontinuierlich sinken, dass wir eine dramatische Temperaturentwicklung haben. 2014, 2018 und 2019 waren die wärmsten Jahre seit der Wetteraufzeichnung. Und das hat Konsequenzen für die Flüsse und das Grundwasser.
So seien inzwischen knapp 40% der oberirdischen Gewässer europaweit durch vielfältige Faktoren wie Klimawandel, Nährstoffeinträge oder auch bauliche Maßnahmen wie Flussbegradigungen belastet. Auch sinkende Grundwasserstände und steigende Wassertemperaturen hätten fatale Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Für die Autoren mit am wichtigsten, aufgrund der schon längst erfahrbaren Auswirkungen müsse vor allem das Wasser in der Landschaft gehalten werden.
Zum Beispiel Flüssen mehr Raum geben, nicht die Geschwindigkeit und die Tiefe der Flüsse durch Baumaßnahmen einschneiden, die Entwässerung in der Landwirtschaft stoppen. In vielen Fällen wird in der Landwirtschaft noch die Landschaft mit Drainagen entwässert, aber wir brauchen ja gerade in dieser Notlage, die wir jetzt schon haben, das Wasser in der Landschaft und nicht in den Flüssen und in den Meeren. Und wir haben in Deutschland immer noch die Situation, dass wir 27 Hektar am Tag Flächen wirklich versiegeln, dass kein Wasser mehr versickern kann. Und das ist in einer solchen Situation unverzeihlich.
Um diese Entwicklungen zu stoppen, müsse die Politik beispielsweise Augenmerk auf die Renaturierung der Auen legen. Denn nur wenn Regenwasser vor Ort versickern könne, würden sich auch die Grundwasserspeicher wieder auffüllen lassen. Durch eine jahrzehntelang verfehlte Politik wurden aber Auen, Sümpfe und auch Moore immer mehr trockengelegt. Die damit verbundene Austrocknung der Landschaft heizte zudem die Erwärmung weiter an. Denn in den Böden gespeicherte Treibhausgase wie CO2 oder auch Methan würden so freigesetzt. Im Fokus steht nach Ansicht des BUND auch die Landwirtschaft, so Olaf Band.
Wir müssen standortangepasste Pflanzen einsetzen, weil wir können nicht weiter so machen mit den Mengen an Bewässerung, die im Moment notwendig sind. Das wird dauerhaft nicht funktionieren. Wasser, auch für die Landwirtschaft, wird einfach immer knapper.
Viele der im Gewässerpapier des BUND aufgelisteten Maßnahmen zur Verbesserung sind nicht neu. So gibt es beispielsweise auf europäischer Ebene längst die Wasserrahmenrichtlinie. Gültig für die EU und die Nationalstaaten seien aufgefordert, diese auch umzusetzen. Doch gerade Deutschland tue offensichtlich zu wenig, so der BUND-Vorsitzende.
Es läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Das zeigt, die EU hatte schon vor 20 Jahren gesagt, ihr müsst alle Oberflächengewässer in einen guten chemischen und biologischen Zustand versetzen. Es wird wesentlich zu wenig Geld eingesetzt, um das wirklich zu erreichen. Und das muss man jetzt tatkräftiger anpacken.
Übrigens nicht nur, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer zu begrenzen, denn die Folgen seien längst auch finanzieller und wirtschaftlicher Art, durch Ernteeinbußen oder auch durch Einschränkungen der Schifffahrt aufgrund niedriger Pegelstände.
Dieter Nürnberger zum neuen Gewässerpapier des BUND.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ein Müsli am Morgen mit Milch oder Joghurt, vielleicht noch mit frischem Obst, ist es schnell zubereitet und ein praktischer Start in den Tag. Worauf sollte man beim Kauf achten und welche Zutaten sind empfehlenswert? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Knusper, Früchte oder sogenannte Sportmüslis. Es gibt die unterschiedlichsten Müsli-Mischungen. Sie liefern Mineral- und Ballaststoffe, Kohlenhydrate und Vitamine, sagt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg. Und lobt unter anderem den Getreideanteil.
Also auf jeden Fall viel B-Vitamine, die wichtig sind für unser Nervensystem. Dann auf jeden Fall auch Vitamin C.
In sehr vielen Müsli-Mischungen ist Trockenobst enthalten, wie beispielsweise Rosinen oder Beeren. Die süßen das Müsli und man kann auf zusätzlichen Zucker verzichten.
Dann hat man ja über das getrocknete Obst auch noch Mineralstoffe und Vitamine, die man dann zugleich aufnimmt. Und andere bevorzugen frisches Obst. Einige mischen auch, je nach Geschmack. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Da kann man nicht sagen, das eine ist besser oder das andere schlechter.
Gute Müsli-Mischungen enthalten in der Regel viel Getreide, wie beispielsweise Haferflocken, und als Ergänzung ein paar Nüsse, sagt die Ernährungswissenschaftlerin. Die sind wegen der ungesättigten Fettsäuren sehr gesund, aber auch besonders kalorienreich. 100 Gramm Nüsse entsprechen etwa einer vollständigen Mittagsmahlzeit.
Das heißt, wer so ein bisschen Gewichtsprobleme hat, sollte nicht zu viel Nüsse nehmen. Sehr gesund ist es zum Beispiel, jeden Tag 2 Walnüsse zu essen, weil die Omega-3-Fettsäuren in großen Mengen darin vorkommen.
Viele Fertigmischungen enthalten zusätzliche Aromastoffe. Die verleiten dazu, mehr zu essen, als der Körper braucht, sagt Silke Schwartau. Hinzu komme, dass manchmal Vollkorn fehle und zu viel Zucker enthalten sei. Steht der nicht auf der Zutatenangabe, bedeutet das nicht, dass das Müsli zuckerfrei ist. Häufig sind Zuckerersatzstoffe enthalten, die das Müsli genauso süß machen.
Zu den Zuckerersatzstoffen gehört hauptsächlich Fructose und Fructose-Sirup-Verbindungen. Die können zur Verfettung der Leber führen, sind also gar nicht gesund und von daher sollte Fructose nicht enthalten sein, nur eben in Form vom Obst, was man selber dazu schneidet oder was dann in Form von getrockneten Rosinen oder Mangos dann schon enthalten ist.
Gerade bei Fertigmischungen, die mit Sport- und Fitnessbildern werben, sollten Verbraucher skeptisch sein und die Inhaltsliste genau lesen. Entdeckt man zu viel Zucker oder wünscht sich andere Zutaten, sollte man sich sein Müsli selbst zusammenmischen, so wie zum Beispiel Studentin Anna.
Also eigentlich kaufe ich mir die Zutaten eher einzeln, damit man immer was Unterschiedliches machen kann, so Haferflocken, verschiedene Körner, Leinsamen zum Beispiel. Ja, dann das Öl, das Obst, Walnüsse oder sowas. Und manchmal natürlich so eine Bio-Mischung.
Solche Mischungen sind allerdings nicht unbedingt gesünder, nur weil Bio draufsteht, sagt die Verbraucherschützerin. Zwar sei das Getreide dann ökologisch angebaut, doch ein Bio-Knuspermüsli könne genauso viel Zucker haben wie ein herkömmliches Knuspermüsli.
Sind eben durch Fett und Zucker dann auch knusprig gemacht. Man kann ja auch so ein bisschen Knuspermüsli in sein normales Müsli reinschütten, dann hat man diesen Geschmack. Aber so ganz unverdünnt jeden Morgen Knuspermüsli, das würde ich nicht empfehlen.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Die Post-Brexit-Gespräche sind jetzt Chefsache. Dazu gleich mehr in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.